Servus Deutschrap, was geht ab? Mein Name ist Lennart, herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast und heute haben wir mal wieder ein Interview. Bei uns zu Gast ist heute Ailo. Wer sich dran erinnern kann, vor wenigen Monaten hat Ailo direkt zweimal musikalisch bei uns im Podcast, erst mit dem Intro zu ihrem dritten Album Therapie und dann das andere Mal mit dem Song Bis zur Spree zusammen mit Juju, denn Ailo hat dieses Jahr bekannt gegeben, dass sie als erste Künstlerin bei Jujus Label 44 gesigned ist und darum geht's heute auch im Interview. Wir sprechen drüber, wie ist der Kontakt entstanden, wie ist es mit Juju auf Tour zu sein, wie kam es zum Signing, was übrigens auch schon sehr lange feststand, aber dazu dann gleich mehr. Wir sprechen auch über die Entstehung von dem gemeinsamen Song Bis zur Spree, Ailos negative Erfahrungen mit der Musikindustrie und natürlich über alles, was mit ihrem neuen Album zu tun hat. Und ich selbst verfolge Ailo echt schon seit ein paar Jahren, weil sie damals extrem unterhaltsamen Content auf Instagram gemacht hat. Und mittlerweile hat sie über 1 Million Follower auf TikTok und ich habe aber gar nicht so richtig mitbekommen, wie das Ganze von Instagram zu TikTok rübergeschwappt ist. Und sie erzählt mir so ein bisschen, was so die letzten Jahre bei ihr abging, weil sie hat ja auch schon 2 Alben rausgebracht und wir setzen das Ganze so ein bisschen in so einen zeitlichen Kontext. Also freut euch auf ein sehr informatives Interview mit vielen Einblicken zur Musikindustrie und entspannten Deutschrap-Gossip-Talk zum Abschluss. Viel Spaß mit dem Interview mit Ailo. Yes, wir haben heute Ailo zu Gast bei uns im Podcast hier bei Deutschrap Plus. Bald erscheint dein drittes Album Therapie, dein erstes Album ein neues Label 44. Darüber sprechen wir heute auch in der Folge ein bisschen. Ich habe gestern Abend deine Story gesehen, deshalb meine erste Frage, wie geht's deinem Bauchmuskelkater?
Boah, ey, ich habe so viel gelacht auf diesem Festival gestern, vorgestern. Ist inzwischen besser geworden, entwickelt sich gerade zu einem Sixpack.
Sehr gut, sehr gut. Das ist doch gutes Training dann auf jeden Fall. Ja, du hattest Auftritte, ne? Jetzt am Wochenende.
Genau, wir waren auf dem Spektrum. Da war ich mit Juju wieder am Start und hatte auch meine eigene Show. Oh, ich war so übertrieben aufgeregt, dass ich mal wieder eine eigene Ailo-Show hatte und das war so, okay, geil. Aber war krass. Also war wieder ein sehr schönes Erlebnis. Und es hat mich wieder so heiß gemacht, dass ich jetzt so live gehen will. Und so, ja.
Ja. Ja. Ist ja auch schon irgendwie gute Vorbereitung, ne? Für, du hast ja auch ein Release-Konzert zu deinem Album dann. Genau. Und wird das dann ja auch sein, dass einfach alle Fans zu deiner neuen Musik feiern. Da können wir ja später ein bisschen drüber sprechen. Aber jetzt hast du schon gesagt, ne, du warst auch unter anderem jetzt bei Jujus Auftritt natürlich dann mit am Start und da können wir eigentlich direkt reingehen. Du hast ja Juju letztes Jahr auch auf der Tour begleitet als Support Act. Wie kam es dazu?
Boah, wie kam es dazu? Also ich weiß gar nicht, wie es genau dazu kam, sage ich ehrlich. Also jetzt, was die da für Gespräche im Hintergrund hatten. Aber ich habe Juju halt über so Ecken kennengelernt. Sie hat mich mal zu einer Release-Party eingeladen und dann hat man sich gesehen und mal gequatscht und eigentlich eine Riesen-Story dahinter. Aber die Kurzfassung ist, ich habe ein Management gesucht und habe dann mit Ronny Bolt gequatscht und es war dann so im Gespräch, dass ich halt quasi bei denen im Management bin. Und irgendwann, also ich habe noch nicht unterschrieben gehabt, irgendwann kam ein Anruf von Ronny und er meinte so, ja, wir planen gerade die Tour von Juju und wir suchen noch einen Support-Act. Und ich war so, oh mein Gott. So, ja, und? Ja, er meinte, ja, wir hätten Bock auf dich und Jacka wäre auch am Start. Und wie sieht's aus? Hast du Zeit, fast 1,5 Monate jetzt auf Tour zu sein, mit im Tourbus und das ganze Ding da so mitzuerleben, separat von dem ganzen Management? Und ich war so, ja, ich guck mal, wie das zeitlich reinpasst. Und ich habe aufgelegt und ich war so, oh mein Gott, ja! Ich hab richtig angefangen zu heulen. Und ja. Also ich würde eigentlich auch voll gerne wissen, was sie so im Hintergrund gequatscht haben. Das habe ich sie noch gar nicht gefragt. Das muss ich mal wirklich fragen. Ja. Aber ich glaube einfach, weil wir uns menschlich so gut verstanden haben und sie meine Musik ja irgendwo auch bestimmt cool fand, hat sie dann gesagt, okay, das passt dann einfach. Und dann haben wir auf der Tour gemerkt, dass wir uns übertrieben gut verstehen. Und dann hat sie gesagt, sie will ein Label gründen und bla bla bla. Und dann war so, okay, dann kann ich ja das sein. Könnte ich das erste Signing sein, ja.
Das heißt, diese ganze Geschichte mit jemandem beim Label sein und sowas, das war auch noch gar nicht so ein richtiges Thema jetzt so vor der Tour.
Nee, überhaupt nicht. Also das eigentliche Thema war, ich habe ein Management gesucht und ich sollte im Management-Team quasi von Ronny Bolt mit drin sein, also bei RBK. Und das wäre so das Einzige gewesen, was eigentlich der Plan in meinem Kopf war damals bei den ersten Gesprächen. Und dann irgendwie, glaube ich, haben die auch gemerkt, dass das funktioniert mit uns beiden, also auch auf der Bühne. Ich war ja dann Support Act und danach das Jahr habe ich ja ihren Backup-Rapper Backup-Rapperin gemacht mäßig. Und da hat man halt gemerkt, dass das musikalisch und auf der Bühne und menschlich einfach übertrieben gut klappt. Und dann haben wir gesagt, so. Oder sie hat es dann halt eher gesagt. Ja. Aber es ist jetzt auch schon wieder fast, ja doch, ich habe unterschrieben vor 1,5 Jahren.
Ach krass.
Ja.
Krass.
Okay. Es hat dann halt nur übertrieben lange gedauert, dass man, dass man so das Label wirklich gründet und dann damit halt auch an die Öffentlichkeit geht und Songs produziert. Ich habe erstmal mein ganzes Album fertig gemacht, bevor wir gesagt haben, wir gehen mit dem Signing-Ding raus. Weil halt, also ist für mich einfach besser oder die Sicherheit, okay, ich habe jetzt hier meine Songs und ich habe jetzt hier mein Ding. Und ich habe keinen Bock, mich so beeinflussen zu lassen von dem, was gerade Trend ist und was gerade Hype ist so in Deutschrap. Deswegen habe ich gesagt, ich würde dieses ganze Produkt an einem Stück machen und meine gesamten Gefühle von der Zeit da reinpacken und komplett drauf scheißen, was eigentlich gerade bei Deutschrap abgeht.
Verstehe. Okay, krass, dann zieht sich das ja schon richtig lange im Hintergrund. Hattet ihr irgendwie Angst, dass das dann, wenn man so früh das so festlegt, man will ja auch so einen Überraschungsmoment quasi mitnehmen, dass das dann irgendwie durchsickert an die Öffentlichkeit schon ja, davor? Safe. Ich meine, 1,5 Jahre ist ja echt eine lange Zeit. Dadurch, dass ihr euch auch in der Öffentlichkeit zusammen gezeigt habt. Wir haben auch, letztes Jahr waren wir auf dem Hip-Hop Open in Stuttgart. Haben wir euch auch zusammen auf der Bühne gesehen. Also da kann ja irgendwie dann schon schnell mal was in der Szene durchsickern und bekannt gegeben werden, bevor man selbst dann die Gelegenheit hat.
Ja, also die Angst hatten wir die ganze Zeit immer. Ich war immer so, wenn ich so auf TikTok live war und so, musste ich immer voll aufpassen, wie ich irgendwelche Stories erzähle, die gerade so passiert sind. Aber irgendwie war dann doch nicht so die Angst da, weil ich mir dachte, für die Außenwelt ist es eigentlich normal, dass so Newcomer gesigned werden oder so Leute, die noch überhaupt keine Reichweite haben oder überhaupt nicht am Start sind. Und deswegen war irgendwie in meinem Hinterkopf so, ich glaube nicht, dass die Leute denken, dass ich jetzt bei ihr signe, sondern dass wir vielleicht einen Song zusammen machen, safe. Aber nicht, dass ich wirklich so in ihr Team mit reingehe quasi. Und ich finde, die Leute waren auch extrem überrascht. Also was heißt extrem überrascht? So ein paar waren so, ich hätte es mir denken können vielleicht, aber viele waren so krass, okay, hätte ich nicht gedacht, dass sie jetzt bei einer anderen Künstlerin signed.
Nee, war auch mein Eindruck. Also ich hatte das Gefühl, dass dieser Überraschungsmoment auf jeden Fall komplett da war, als die Meldung kam. Dass man aber dann auch schnell gedacht hat, so, ja, eigentlich logisch. Also
ja, genau so, das war irgendwie.
Die ergänzen sich musikalisch ganz gut, so irgendwie, also keiner hat so dran gedacht sozusagen, so, ne, dass das so passieren könnte. Aber als es dann so rauskam, war es dann so von wegen, ja, macht eigentlich voll Sinn. Ihr habt dann ja auch, also die Meldung kam, ne, du hast dann auch erstmal Single rausgebracht, Solo, auch zusammen mit dem Intro. Und dann hat es aber auch nicht lange gedauert, dass ihr gemeinsam den Song Bis zur Spree veröffentlicht habt, wo dann auch nochmal, glaube ich, die Bestätigung für viele kam, okay, ja, musikalisch haut es wirklich einfach gut hin, ihr ergänzt euch da super auf dem Song. Dankeschön. Wie ist dieser Song entstanden?
Boah, also das war so, ich hatte halt meine Studio-Sessions, weil ich dieses Album geplant hatte und ich hatte mit Juju irgendwann mal voll lange Gespräche und ich weiß halt auch, dass bei ihr voll viel im Hintergrund passiert ist, wo sie bestimmt irgendwann selber drüber reden wird. Und dann bin ich ins Studio gegangen und ich hatte einen Part da damals, den haben wir in Teneriffa gemacht und das war so ähnlich die Thematik, aber war ein ganz anderer Part. Und ich wollte so ein Drillbeat haben und dann hat dieser Part da übertrieben gut drauf gepasst. Und dann ist daraus einfach dieser Song entstanden. Also eigentlich quasi war die Idee, dass ich den selber mache, mit zwei krassen Parts, wo ich so komplett alles sage, was ich sagen will. Aber so umso öfter ich diesen Song gehört habe, umso mehr war ich so, okay, nein, da muss eigentlich Juju mal drauf. Und ich habe ihr den so gezeigt und sie war so, boah, okay, krass. Der ist geil und da will ich sofort mit drauf. Und dann war ich so, ja, okay, hat gepasst. Also mein ganzes Gefühl, was ich da reingepackt habe, hat sie dann mit aufgenommen und dann auch noch ihr ganzes Gefühl damit reingepackt und so ist dann dieser Song entstanden und es hat auch echt lange gedauert, muss ich sagen. Also wir waren so oft danach im Studio und haben diesen Beat nochmal verfeinert, da war eigentlich ein ganz anderes Sample mit drauf, aber ja, war Pain, aber ist am Ende geil geworden.
Ja, auf jeden Fall, also man hört auch den Schmerz aus euren Stimmen quasi raus oder das, was ihr da ja auch mit reingepackt habt. Beschreib vielleicht mal, worum es genau bei dir geht, so für jeden, der da nicht so Bescheid weiß. Also was verarbeitest du in dem Song genau?
Also ich verarbeite in dem Song einfach die Musikindustrie, um ehrlich zu sein. Also wirklich alles, was in dieser Musikindustrie im Hintergrund passiert. Inzwischen weiß man von außen, dass es darin nur um Geld geht. Aber wenn du so einen Traum hast und Musiker werden willst, dann denkst du nicht daran, dass Leute dich die ganze Zeit ausnehmen wollen. Und darum geht's in diesem Song. Also ich habe verarbeitet, dass ich einfach zu einem Produkt gemacht wurde, eine Zeit lang, und nur noch arbeiten sollte und gar keinen Bock mehr eigentlich hatte und auch nicht wusste, wie funktioniert jetzt richtig Musik. Also das war so, keine Ahnung, geh mal in die Session mit dem Produzenten, mit dem Songwriter und mit dem. Und ich war dann irgendwann so, das bin nicht ich. Also das sind ja überhaupt nicht meine Worte, die da von mir kommen. Das sind irgendwelche Ideen, die man da hatte, weil das gerade bei TikTok funktioniert und so. Und ich war dann so, nee, gar keinen Bock mehr. Aber ich habe es ja nie erzählt. Weißt du, ich habe nur Songs gemacht ohne Ende und irgendwann war ich so, nee, ich feiere meine Songs irgendwie gar nicht. Und wurde dann immer von so ein paar Leuten gefragt in Livestreams, welchen Song von dir magst du überhaupt nicht? Und ich war so, eigentlich fast ein ganzes Album mag ich von mir nicht. Also so, ich hätte am liebsten nur ein Album rausgebracht mit 12, 13 Songs, die ich so persönlich von mir feiere, die alten. Aber ich hätte lieber in diesen 4 Jahren gelernt, richtig Musik zu machen und zu lernen, wer ich bin. Und das wurde mir irgendwie nicht verboten, aber das war so, du weißt ja, wie Deutschrap ist. Du weißt, jede Woche kommt ein neuer Song und irgendein neuer Platz 1 Hit gewesen, irgendwie auch in dieser Zeit 2020, 21, 22. Da wusste man als Musiker nicht, okay, welcher Stil von Deutschrap ist jetzt Deutschrap? So, weißt du, da kam dann Hyperpop, dann kam House, und da wurde man halt einfach als Musiker so voll ausgelaugt und alles aus dir rausgeholt, ohne zu wissen, so, was ist deine Art von Musik und wie kannst du dich am besten ausdrücken.
Wie bist du dann da rausgekommen? Also gab es da dann irgendwie auch vertragliche Schwierigkeiten, dass du halt aus deinem alten Umfeld dann zu 4-4 kommen kannst, oder war das dann dafür relativ easy?
Nee, da hatte ich tatsächlich Glück. Also ich weiß von ganz vielen anderen Musikerinnen und Musikern, dass die in Verträgen hängen mehrere Jahre noch und da unendliche Prozente abgeben müssen. Also da bin ich wirklich froh, dass ich das so gedribbelt habe, dass niemand irgendwas von mir bekommt. Aber ich hätte hätte auch anders enden können.
War das dann davor, also wenn du jetzt so darüber sprichst, deine Erfahrung in der Musikindustrie, geht's da generell um die Musikindustrie oder hast du dann wirklich ganz bestimmt 1-2 Personen im Kopf, wo du sagst, okay, und die haben mir halt das Leben schwer gemacht?
Ja, ich habe da ganz speziell 1-2 Namen im Kopf. Werde ich natürlich nicht droppen, sonst kriege ich bestimmt Ärger. Aber ja, im Endeffekt, ich glaube, es ist so dieser Zusammenspiel von allen Menschen in dieser Industrie, die wirklich nur darauf geiern, den nächsten Hit zu machen. Weißt du, also es ist ja überall einfach so. Und ich kann es auch verstehen, aber ich finde, das macht halt Musik so unpersönlich.
Ja, dann lass uns mal so ein bisschen dahin kommen, dass du ja jetzt deine neue Labelheimat gefunden hast. Wie hast du das wahrgenommen, auch so mit Juju dann auf Tour zu sein? Du hast gesagt, ne, erst Support-Act, dann auch wirklich als Backup. Du hast gemeint, ne, man hat gemerkt, das passt irgendwie menschlich zueinander so. Wie waren da so deine Feelings? Wie ging das so für dich los? Das war ja bestimmt am Anfang, nur das gerade gesagt, so der Anruf kam, erstmal ausgerastet, wie geil ist das eigentlich? Anfang zu weinen und sowas. Wie kannst du dich noch dran erinnern, wie dann so dein erster Auftritt mit Juju auf der Bühne war?
Oh Gott, ja. Wow, ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut. Guck mal, das Ding ist, ich bin halt so ein übertriebener Sixten-Fan damals gewesen. Also jetzt nicht übertrieben, aber ich war schon. Also ich kenne jeden Song auswendig. Und damals bei der Tour war das ja schon so, da war ich nicht Backup, da hat Jacker den Backup gemacht. Und ich stand die ganze Zeit während der Juju-Show neben dieser Bühne bei den Fans und hab mit denen so zusammen mitgerappt und bin übertrieben abgegangen und war so, ja, ich darf das jetzt live erleben und so. Und dann irgendwann hat sie mich gefragt, weil wir den letzten Song immer dann zusammen noch performt haben, dieses Fick der Nenster, was damals von ihr neu kam. Und da bin ich auch wieder mit auf die Bühne gegangen und hab dann halt ihren Part mitgerappt und so. Und dann irgendwann meinte sie, ey, du machst das übertrieben krass, hast du nicht Bock, nächstes Jahr mein Backup zu machen? Und ich war so, oh mein Gott, wie krass ist das denn jetzt? Ich darf die Songs, die ich früher übertrieben gefeiert habe und auswendig kann, darf ich jetzt auf einer großen Bühne mit ihr mitrappen. Und nicht so, ja, ich hole jetzt einen Fan auf die Bühne, sondern nein, ich stehe jetzt auf Ernst neben ihr, eingeplant in dieser Show. Und das war ein unglaublich kranker Moment. Also, sage ich ehrlich, das war wirklich krank. Als wir das erste Mal geprobt haben und ich so wirklich jeden Song mitrappen durfte, auf Ernst, und mich dann auch anstrengen musste und so wissen musste, okay, jetzt muss ich dahin und da muss das und das passen. Boah, das war wirklich krass. Also das kann man irgendwie gar nicht in Worte beschreiben. Das ist voll das kranke Gefühl irgendwie gewesen. Ja. Und man hat das dann so zu seiner Lebensaufgabe gemacht in der Zeit. Du darfst bloß nicht verkacken, du musst das richtig perfekt machen, das muss alles sitzen. Und ja, aber hat übertrieben Spaß gemacht.
Glaube ich. Also ich glaube, man kann sich das echt ganz gut so vor Augen führen, so wie du es gerade beschrieben hast, ne? Wenn man jetzt irgendwie sich den Artist im Kopf ruft, den man einfach ja über eine gewisse Zeit krass gefeiert hat, die Texte auswendig kann und die darf man dann einfach vor tausenden Menschen performen und die rasten zu dieser Musik aus. Das ist schon unfassbar. Wie lange war dann so dieser, wie läuft es so bei so Tourproben? Wie lange habt ihr das dann gemacht?
Wir haben, lass mich lügen, ich glaube 1,5 Wochen so fast so am Stück immer mal wieder in Berlin geprobt. Mhm. Also so einen Tag dann 2 Tage Pause, dann wieder mal einen Tag. Und dann hatten wir so große Proben irgendwo in irgendeiner Halle in, keine Ahnung, was weiß ich wo, war auf jeden Fall gut weit weg. Und da hatten wir dann 3 Tage so richtig Bandprobe mit Lichtmann und Bühne war aufgebaut und so. Aber ich glaube so, sie bereitet sich selber halt nochmal ganz anders auf ihre Texte vor. Und ich war auch so zu Hause immer. Ich habe immer nur ihre Songs gehört, damit ich weiß, okay, dann und dann muss ich rein. Also ich glaube, ich selber bereite mich immer persönlich nochmal viel, viel mehr vor, als so richtig, richtig zu proben. Wobei das auch übertrieben wichtig ist. Also das darf man nicht vernachlässigen. Proben muss immer sein. Aber so dieses, weißt du, ab und zu mal unter der Dusche einfach die Songs hören und dann mitsingen und so, dann hast du es auch einfach im Kopf irgendwann.
Ja, jeder muss noch so seine Hausaufgaben machen.
Ja,
Ja, und mittlerweile seid ihr wahrscheinlich ein eingespieltes Team insgesamt. Was, nach der Negativerfahrung, die du so davor hattest, was schätzt du jetzt gerade an deinem Umfeld in Bezug auf Label?
Also ich schätze extrem, dass die mich einfach machen lassen haben. So, weißt du auch, was dieses Album angeht. Guck mal, ich habe da so Sachen gesagt wie das mit Suizid und ich habe Menschen beleidigt und ich habe Dinge angesprochen, die ja voll oft nicht gerne gehört werden in der Musikszene. Also wie zum Beispiel bei Bis zur Spree, dass die alle scheiße sind meistens. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste gewesen. Und dass einfach nicht dieser Punkt ist von, okay, das ist jetzt gerade in und vielleicht brauchen wir einen Song, der so und so ist, damit das ein Hit wird oder so. Das ist nicht einmal gefallen, dieses Wort Hit, so. Das war so, ich habe so Songs gemacht und dann kam so, okay, das ist ein guter Song, könnte Radionummer werden und so. Aber das ist null gearbeitet auf, okay, wir wollen hier Reichweite. So klar, man will immer Reichweite haben, safe, bei jedem Projekt, was man macht. Und hofft damit, neue Leute zu erreichen. Aber es ist nicht so dieses gezielte, okay, es ist ein TikTok-Hit. Und damit könnten Leute lip-sinken und coole Videos machen, sondern nee, das ist mein Herz, was da gerade spricht.
Wie ist dann jetzt so das Feedback zu den Singles, die du rausgebracht hast? Also im Vergleich zu der Musik von früher würde mich gerade interessieren, weil du halt vorhin auch gemeint hast, ey, wenn die Leute gefragt haben, welche Songs feierst du nicht so sehr von dir, hättest du am liebsten gesagt, so, pff, da kommen eigentlich schon sehr, sehr viele zusammen. Ja. Wie spiegelt sich das jetzt wieder? Weil ich meine, du hattest ja vor ein paar Jahren auch Videos, die halt richtig, richtig gut geklickt wurden und alles drum und dran. Das heißt, da waren ja Leute da, die das gefeiert haben. Wie würdest du das vergleichen?
Das Ding ist, wie du schon sagst, damals, also so 2020, war so diese Überhype-Zeit von Deutschrap und auch meine Videos haben Millionen von Aufrufe gemacht damals. Dazu würde ich aber auch sagen, das liegt an, wir hatten eine Person damals bei uns im Management-Team, die einzige Person mit einem Riesenherz da, die hat wirklich so kranke Ads und sowas damals geschalten. Da war das irgendwie noch so, man konnte YouTube, dann hat man überall so YouTube-Werbung gehabt und dieser Song lief ja und das hat ja auch Streams irgendwie generiert. Das Game ist ja jetzt auch komplett anders, was Musikvideo angeht, also man sieht's ja auch bei den ganz großen Artists, also keiner macht mehr 10 Millionen Streams auf ein Musikvideo bei YouTube. Außer es ist ein ganz böser Diss, wo Leute ganz schlimm beleidigt werden. Aber selbst nicht mal da mehr, so weißt du, also die Zeit ist irgendwie voll vorbei. Deswegen denke ich, ist es halt einfacher, dass jetzt so meine Bubble mir gutes Feedback gibt. Weißt du, wenn das vielleicht jetzt nochmal 300, 400.000 Leute mehr sehen würden, die mir nicht folgen und nicht wissen, wer ich bin, wäre vielleicht anderes Feedback da. Aber ich habe nicht ein wirklich negatives Kommentar unter den ganzen Singles gehabt. Also sei es jetzt bei Intro, sei es bei, also nichts. Und da, das hat mich halt voll gewundert, weil früher war immer so, ja, geh mal in die Küche und ballert auf lautlos und sowas. Und jetzt ist so, da schreiben so erwachsene Männer, so Mitte 30, Anfang 40, boah, okay, das ist echt mal wieder ein guter Deutschrap-Song. Wo ich mir dann denke, ja, krass, okay, geil. Das ist krass. Irgendwie viel geiler als jetzt, dass da so 10-Jährige 1000 Kommentare runterschreiben, wie scheiße das ist und das deswegen ja Reichweite kriegt, sondern es ist so geil. Ehrliches Feedback und auch wenn mal irgendwas nicht gut ist, dann kam so gute Kritik. So, weißt du, ich würde vielleicht ein bisschen weniger so, fand ich immer geil so. Diesmal war ich so, okay, da sind stabile Leute, die Musik verstehen jetzt endlich.
Ja, also ich meine, konstruktive Kritik hilft ja auch voll weiter, so wenn das jetzt, safe. Also ne, dann weißt du auch, wenn das gut ausgedrückt ist, dann weißt du auch voll, okay, das kann man auch ernst nehmen.
Ja, aber und wenn der hat sich das halt auch angehört und verstanden.
Aber ballert so auf lautlos, da weißt du ja gar nicht, was du daraus ziehen sollst, so.
Ja, und das ist halt so diese Hype-Zeit, weißt du, wenn du so einen Song hast, der gerade viral auf TikTok geht, dann hast du halt diese Kommentare. Und die hast du dann noch bei YouTube und dann hast du halt auch gleich miese Reichweite, weil Kommentare machen ja viel aus.
Genau.
Ist halt am Ende dieses Konstrukt von Kacke.
Und wie würdest du sagen, ne, du sagst jetzt, ne, du erreichst halt mit deiner Musik deine Bubble quasi und die spiegelt ja auch gutes Feedback wieder. Und damals, vor ein paar Jahren, war natürlich auch noch mehr außerhalb von der Bubble, die halt dann auch, wo dann auch Hate-Kommentare kamen. Aber hast du ein Gefühl dafür gerade, ob so deine Bubble, sagen die, ey, mach doch mal lieber Musik wie früher, damit schlägt sich ja irgendwie jeder Rap-Artist rum, oder sagen die so, ey, Ailo, krasse Entwicklung?
Also ich habe noch nicht einmal das Kommentar gesehen, wie, obwohl doch einmal kam halt die Frage, ob ich jetzt nur noch Rap-Rap mache. Mhm. So, klar, mache ich nicht, da sind auch melodische Songs mit auf dem Album, und wo mal wieder Hooks gesungen sind und so. Aber es kam nicht einmal das Kommentar, boah, kann sie nicht wieder Musik wie früher machen, weil ich glaube, die Leute haben verstanden, einfach worum es jetzt geht. Also so, weißt du, worum es in diesen Songs geht, und die hören jetzt auch endlich zu. Und das ist halt nicht mehr so die Musik, die einfach im Hintergrund läuft und da mal in so einer Shisha-Club-Playlist ist, weißt du, und so in so einer Shisha-Bar läuft. Sondern das sind so Songs, wo man wirklich denkt, okay, krass, da muss ich jetzt mal kurz zuhören. Mhm. Und wenn das auf meine Situation passt, dann höre ich diesen Song einfach öfter. Also so ist mir das jetzt aufgefallen einfach, weißt du, das, so, weil guck mal, wenn man jetzt sich so die typischen Deutschrap-Songs anhört, die über die Jahre Hits geworden sind, das sind ja keine lyrischen Meisterwerke. Also das wissen die Künstler ja selber, so, weißt du, das sind meistens Songs, wo die selber sagen, ey, das ist in 3 Stunden im Studio entstanden, damit hätten wir nicht gerechnet. Und so eine Session gab es bei uns zum Beispiel gar nicht. Also wir hatten wirklich nur stundenlange Sessions, wo wir geredet haben, überlegt haben, wie ich meine Worte in sowas umwandle und sowas. Also das, ja, war mir irgendwie wichtiger, Mann. Ich weiß nicht, ich bin ja noch jung, ich kann ja jahrelang noch Musik machen und mir dann irgendwann in 5 Jahren denken, boah, ich habe jetzt Bock, Schlager zu machen, so mäßig, was hoffentlich niemals passieren wird, aber vom Ding her, weißt du, ich bin halt Musikerin, ich setze mich irgendwie gar nicht fest, ob ich jetzt straight up Rapperin bin oder sonst was. Ich liebe Musik, ich liebe Sachen zu erstellen und Dinge zu erzählen, und ja, und ich liebe mein Album.
Man ist ja auch immer in unterschiedlichen Phasen, und dazu macht man ja dann eigentlich passend, oder im besten Fall macht man dann passend zu seiner Phase gerade die Musik. Und das heißt ja auch, dass jetzt dein Album, was rauskommt, Therapie, dein persönlichstes Album ist. Und du hast auch schon gesagt, ne, das ist schon fertig aufgenommen, da ist schon alles ready.
Ja, steht eigentlich alles. Ein Part wurde noch als Feature abgegeben. Der kam gestern, auch übergeiler Part, wow, ich bin so froh. Aber ja, steht alles.
Kannst du schon was zu deinen Features sagen, wenn du es jetzt schon selber ansprichst?
Nee, das halte ich noch geheim. Muss erstmal alles ausgemixt und gemastert werden.
Ja, ich habe gesehen, dass du auch auf dem Festival, wo du jetzt in Hamburg warst, zu Domitiana im Hintergrund gevibed hast. Kannst du dir Domitiana als ein Feature vorstellen?
Also ich liebe, was Domitiana macht. Ich liebe ihre Art, ich liebe, wie sie auf der Bühne performt, ich liebe alles. Doch, ich kann es mir schon vorstellen. Also ich sag ehrlich, ich hatte, glaube ich, mal Bock, so ein, wie nennt man die? Also ich will jetzt nicht irgendwie eine Musikrichtung shaden, aber ich kann nicht ganz immer einordnen, was das gerade für ein Stil von Musik ist. Aber doch, ich hätte schon Bock, glaube ich, mal so das auch für mich im Studio auszutesten, weil das habe ich halt noch nie gemacht. So, weißt du, so eine Art von Musik, von schnellem Hyperpop-mäßigen.
Ja, ich glaube schon. Also
techno-vibisch angehaucht.
Ist ja schon so in die Richtung.
Ja.
Und ist ja dann auch sozusagen passend, wenn man das mit einem Künstler, mit einer Künstlerin macht, die eh diese Musikrichtung macht. Ich finde, dann kann man sich auch besser in die Richtung austesten. 100%. Also wenn du es jetzt für dich alleine machen würdest, würden dann vielleicht die Kommentare einfach sein, oh, das ist ja irgendwie wie Domitiana, so ungefähr, weißt du? Ja. Aber wenn man es so ausprobiert, ist es eigentlich ein ganz clevererer Move. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man als Artist einfach Bock hat, mal verschiedene Sachen auch auszutesten.
Ja, 100%. Also das wäre, glaube ich, gelogen, wenn jemand sagt, nee, ich mache jetzt genau das für immer, was ich mal angefangen habe. Ja. Weil das kriegt man gar nicht hin als Artist, irgendwie die ganze Zeit das zu machen, wo man, weil dir passieren ja immer wieder neue Dinge, wie du schon sagst, und du hast immer wieder neue Musikrichtungen, die dir selber gefallen, oder neue Songs, die du findest und sagst, boah, geil. Also ich finde, du könntest dich niemals festlegen auf ein komplettes Ding. Klar, wenn du jetzt deine Stimme auf einmal veränderst und Full Autotune benutzt, dann ist verständlich, dass Leute sagen, boah, nee, mach mal wieder Musik wie früher. Aber vom Ding her finde ich das voll wichtig, dass Künstler sich einfach ausleben.
Ja, du hast jetzt auch auf Spotify am Freitag gerade ein Snippet hochgeladen, ne? Geht ein bisschen mehr als 3 Minuten, glaube ich. Und auf dem Spotify-Cover sieht man dann auch ein paar Songtitel, nehme ich an, draufgeschrieben. Mhm. Vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen.
Ja, Das habe ich selber designt tatsächlich. Ich wollte irgendwie so diesen Geil. Stil von, weißt du, man sitzt irgendwo in der Klasse im Unterricht und man kritzelt auf irgendein Blatt seine Gedanken und so. Und so entstehen oft auch Gedanken bei mir, bei meinen Songs. So, ich schreibe irgendwelche Lines auf und bin dann so, oh, okay, die kann man benutzen für irgendwas. Und ja, das war so die Idee hinter dem Snippet. Plus, das kam halt vom Management, bin ich auch ehrlich, die meinten, ey, lass mal ein Snippet machen. Das haben die schon öfter gemacht und kam immer ganz gut an. Das ist das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Aber ich muss sagen, das Feedback ist auch gut. Das hätte ich auch irgendwie nicht gedacht. Ich weiß nicht, ich bin so voll auf 2020 irgendwie klatschen geblieben und denk, alles muss so perfekt und so sein. Aber irgendwie, nee, manchmal kommen so gute Ideen von Ecke, wo ich mir sage, okay, cool, hätte ich niemals so gemacht. Ja, war halt so gedacht, dass die Leute einfach reinhören können und sich schon mal so ein erstes Bild davon machen können, weil ich glaube, es ist voll schwierig, so zu checken, okay, was meinst du jetzt mit Therapie? Also was können da für Songs drauf sein? Ist das jetzt nur sowas wie Intro oder, weil ich rap ja auch über Kiffen, weißt du? Also ich habe ja so diesen Song Haus am Meer, wo es ja nur darüber geht, dass ich halt so viel Gras weggeraucht habe und kein Geld mehr deswegen habe, quasi. Aber das ist ja auch eine Art von Ding, weshalb du in eine Therapie müsstest.
Mhm.
Weißt du, so da sind halt alle Themen drauf. Auch meine so Psychosen, da sind so Songs drauf, wo ich auf einmal so Punkrock-mäßig unterwegs bin. Und das ist auch ein Teil von mir, weil manchmal kickt da so eine Psychose und dann mache ich mir hier Limp Bizkit übertrieben laut in meiner Bude an und bin so am Headbang. Und deswegen war so, okay, das ist auch ein Teil von mir und das muss da auch mit rein.
Ja. Wie stehst du dazu? Du hast jetzt gerade angesprochen, ne? Also Kiffen ist ja einfach ein Teil von dir und ja. Du machst es übertrieben häufig. Wie bist du da drauf? Also hilft dir das voll? Was ist so dein Bezug dazu? Hilft dir das beim Kreativsein? Hilft dir das beim auf die Bühne gehen? Hilft dir das nach dem Auftritt irgendwie zum Entspannen? Oder?
Guck mal, wenn ich das jetzt so erzähle, dann immer wenn man es ausspricht, fühlt man sich wie ein Junkie, sag ich dir ehrlich. Aber ich habe das Gefühl einfach, dass ich wirklich nicht diagnostiziert, aber bei meinem Bruder ist es diagnostiziert, dass ich halt wirklich krank doll ADHS habe. Also ich merke, wenn ich wirklich mal stundenlang nicht rauche, dass ich mir meine Hände wund knabber und meinen Mund dann da anfange, meinen Mund rumzuknabbern und so. Und einfach von Grund auf extrem nervös bin. Und ich hatte auch am Samstag ein Interview, da meinte jemand zu mir, es könnte sein, dass du hochsensibel bist. So von den Dingen, wie ich das erzähle und wie ich Sachen wahrnehme. Und für mich ist Kiffen irgendwie, keine Ahnung, also ich habe, bevor wir angefangen haben, habe ich geraucht. So, weißt du, was ich meine? Und ich quatsche ja trotzdem wie ein Wasserfall und bin am Start. Also für mich ist es eigentlich wie eine Ritalin-Tablette, die man den Kindern damals verschreiben wollte. So, weißt du, so dieses, okay, ich kann mich besser konzentrieren einfach, ich bin mehr am Start, ich bin nicht hippelig und ich bin einfach in meinem Kopf strukturierter.
Ja. Okay. Das heißt auch, das machst du auch vorm Auftritt?
Boah, wenn ich nicht rauchen würde vorm Auftritt, boah, da werde ich ja jetzt schon nervös, wenn ich drüber nachdenke.
Ja, ja.
Also das ist voll krass. Also ich weiß nicht, ob das... Ja, nee, also ich bin da einfach wie Snoop Dogg, sage ich ehrlich, das ist nichts Gefährliches. Ich bin letztes Mal von der Bühne gekommen und habe halt bei mir so, da steht eine Flasche Wasser und da steht ein fertiger Joint und ich rauche halt wirklich auf Ernst erstmal diesen Joint an, bevor ich einen Schluck Wasser trinke, was eigentlich total absurd ist. Aber ich habe gerade so viel Adrenalin in meinem Körper, dass ich gar nicht kontrollieren kann, okay, was mache ich jetzt? Dann brauche ich diesen Joint und bin so, okay, jetzt bin ich da. Jetzt trinke ich Wasser und muss in 10 Minuten wieder auf die Bühne. So mäßig.
Ja, so hat jeder seine Rituale. Du hast dein Album Therapie genannt. Vielleicht zu persönliche Frage, sag gerne, ob das in Ordnung ist. Aber hast du Therapie mal gemacht?
Nee, also guck mal, ich habe in meiner Kindheit hatten wir so Familientherapie und sowas. So unsinnigen Scheiß, was gefühlt ihr das zweite Kind mit der Familie hatte, was voll unsinnig ist, weil da sitzt so eine 60-jährige alte Frau und versucht so einem 14-jährigen Kind zu erklären, ja, das fand ich immer total scheiße und deswegen hatte ich glaube ich so einen Upturn auf Therapien und hab jetzt, seitdem ich so quasi klar denken kann und ein erwachsener Mensch bin und weiß, okay, wo liegen meine Probleme, hab ich mich noch nicht getraut, in eine Therapie zu gehen, weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das also sowieso in Berlin einen Therapieplatz zu finden, ist ja erstmal, glaube ich, wow. Also ich habe bei einer angerufen, da war ich 10 Minuten in der Warteschleife und war so, nee, ich habe keinen Bock mehr. Das ist mir jetzt hier gerade alles zu viel. Das ist so ein Ding, weswegen ich immer gesagt habe, boah, nee, ich glaube, ich kriege das irgendwie alleine hin. Und ich habe immer Angst gehabt, dass mir die Therapeutin sagt, ja, hören Sie doch erstmal auf zu kiffen. Weil das ist so bei Ärzten immer das erste Ding, ja, das könnte ja sein, dass es davon kommt. Könnte auch natürlich sein, dass viele Dinge davon kommen, weswegen ich Sachen anders wahrnehme und anders handle. Aber ich würde gern erstmal andere Dinge in meinem Kopf therapiert bekommen haben, als zu sagen, okay, du musst jetzt aufhören zu kiffen, weil dann denke ich ja wieder viel, viel klarer und habe noch 800 mal mehr Probleme, als ich gerade habe. Und deswegen würde ich eigentlich gerne erstmal die Probleme auf benebelten Zustand, die ich wirklich so auch realisiere, wenn ich high bin, klären und dann irgendwann erst sagen, okay, jetzt gehe ich den Schritt und sage, okay, ich mache eine richtige Therapie, vielleicht rauche ich dann auch später nicht mehr, damit ich das alles anders wahrnehme und so.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, das hatte ich auch gestern das Thema mit meiner Freundin, ich habe das Gefühl, seitdem ich dieses Album gemacht habe und so mit fremden Leuten quasi über meine inneren Probleme geredet habe, also ich habe mit Fatale und Jano das Album gemacht und ich kannte die vorher wirklich 0%. Wir waren einmal essen, um zu gucken, ob der Vibe stimmt und ich noch nie ein Wort mit denen geredet. Und in der ersten Session war es so, ich wollte wieder so einen oberflächlichen Liebessong machen und dann meinte Fatale, nee, gar keinen Bock auf die Scheiße, mach mal kurz deine Augen zu, denk mal 5 Minuten nach und nimm mal das dritte Thema von links. Und ich habe meine Augen zugemacht und einfach, ja, also damals in meiner Kindheit, mein Vater, ich habe 20 Minuten lang durchgeredet und er ist so an seinem Handy und fängt so an zu tippen und zu schreiben und so. Und als ich fertig war, war ich so, oh mein Gott, habe ich das gerade fremden Menschen erzählt? Habe ich gerade wirklich fremden Menschen erzählt, wie ich mich fühle? Und es hat übertrieben gut getan und seitdem habe ich das Gefühl, rede ich viel offener auch mit meinen Freunden über meine Probleme.
Ja.
So, das ist voll krass gewesen.
Ich glaube, das ist schon mal so ein richtig wichtiger Schritt einfach, ein bisschen mehr drüber zu reden. Also es fällt immer voll schwer auch, weil irgendwo, ne, man hat ja auch irgendwie so diesen Anspruch, man muss selbst mit seinem Problem klarkommen oder
safe
so.
Safe, und man will auch immer perfekt für die Außenwelt so sein.
Genau, genau.
Also man will halt nicht zeigen, wo gerade mein Problem liegt eigentlich. So, man ist so, ja, nein, ich bin cool, ich krieg das alles hin.
Ja.
Aber ja.
Ja, voll nachvollziehbar auch, was du sagst, so über so einen Therapiebeginn. Glaub aber, dass ich glaube, es ist mega schwer, einen Therapieplatz zu finden und auch dann den richtigen Therapeuten oder Therapeutin zu finden. Aber ich glaube, wenn man die richtige Person gefunden hat, dann weiß die auch darum, wenn du so schilderst, ne, von wegen so, hey, ich brauche halt das Kiffen vor einem Auftritt, so, dass man erstmal woanders ansetzen muss und dann später zu dem Punkt vielleicht hinkommt, hey, wie wäre es eigentlich auch mit Kiffen aufzuhören? Also ich glaube, es gibt solche und solche,
ja, aber man muss
die halt dann direkt mit erhobenem Finger sagen, so, ah, hör doch jetzt sofort auf und dann wird sich alles von alleine klären. Aber ich glaube, gute Therapeuten, die wissen schon, dass das nicht die Lösung ist.
Ja, weil also wirklich gute Therapeuten wissen, dass wenn man aufhört zu kiffen, man wieder anfängt zu träumen und so und dann halt erst wirklich die richtigen Gedanken und Probleme wieder in den Kopf kommen. Und deswegen, also vielleicht, ja, nee. Also falls das irgendeine Psychologin hört, die sich denkt, ja, ich bin dafür perfekt geeignet, dann melde dich bei mir.
Yes, safe. DMs sind offen. Ja. Du hast gerade schon gesagt, du warst auch mit Big Toe und mit Jano hast am Album gearbeitet. Das wollte ich dich auch fragen, weil ich das bei Genius gesehen hatte, beim Song Bis zur Spree, dass die auch mit angegeben sind. Vielleicht sagst du kurz, wer die sind und wie auch so die Konstellation dann ist, wenn ihr am Album arbeitet. Wie kann man sich das vorstellen?
Also, wie du schon sagst, Big Toe / Fatale ist auch ganz, ganz weirde Situation. Also eigentlich, ich habe früher immer mit Liquid und mit Takt und Olsen und Montes und so gearbeitet. Sieht man in meinen ganzen Credits und so. Und irgendwann hat es halt angefangen, dass ich mit denen dann befreundet wurde. Weißt du, also so, man ist in Session und man ist cool miteinander und man wird ja dann irgendwann auch Freund. Und das ist so ein Ding bei mir, ich kann mit meinen Freunden nicht über meine Probleme reden. Und ich glaube, das hat mein Management gemerkt, weil ich habe denen halt meinen Plan erzählt, ich möchte ein Therapiealbum machen und ich würde gerne wirklich alles erzählen, was ich machen möchte. Und wir hatten 2 Wochen Sessions mit Takt und Liquid oder 10 Tage ungefähr, haben auch unglaublich viele Songs gemacht, aber wieder nicht so Ilo-Songs. Also wir haben das Intro zusammen gemacht, das ist so ein Ding gewesen, wo wir gesagt haben, okay, so eine Songs brauchen wir jetzt und genau das muss Ilo machen. Aber ich habe gemerkt, ich kann mich den beiden nicht mehr öffnen, weil das einfach zu gute Freunde geworden sind. Weißt du, das ist so ein Kumpel und ich will meinem Kumpel nicht erzählen, ja, ich habe da gerade mies Probleme zu Hause und da ist so und sowas am Laufen, weil die ja auch dann mein Umfeld schon inzwischen kannten und das mir dann einfach unangenehm wurde. Und dann hat mein Management gesagt, ja, wir haben hier Big Toe, der Songwriter, der macht eigentlich auch immer viele gute Dinge für andere Leute. Hast du nicht mal Bock, mit dem was zu machen? Und ich war so, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so offen bei anderen Leuten, so, ich finde eigentlich das Team ganz geil und so. Aber ich habe den Film nicht verstanden, was die eigentlich von mir wollten. Und dann waren wir den einen Tag essen mit allen in einer Gruppe Und ich habe mich dann den ganzen Abend mit Fatal unterhalten und war so, okay, krass, er ist ein ganz anderer Mensch als das, was man denkt von ihm durch sein Insta und Co. Also er ist noch nie so einen herzensguten, warmen Menschen kennengelernt, der mir so ein Gefühl von, du kannst hier einfach sein, wie du willst, gegeben hat, ohne dass ich, wie gesagt, ich kenne den nicht so, ich kannte ihn null. Und Jano habe ich im Studio kennengelernt, voll die liebe, süße Maus, sie macht so geile Toplines, sie hat so eine geisteskrank geile Stimme. Und da wurde ich halt gefragt, hast du Bock, jemand für Toplines und sowas, suchst du da ein bisschen? Und ich meinte so, ja, Mann, ich hätte Bock auf sie. Und dann sind wir so ins Studio gegangen. Und ich weiß nicht, es hat von Tag 1 gepasst. Also ich habe ja erzählt, so, er meinte, guck mal jetzt in deinen Kopf, dritte Thema von links. Und ich habe angefangen zu reden. Und blablabla. Und separat dazu hat er sich halt einfach so Stichpunkte aufgeschrieben. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ey, ich muss kurz rausgehen, ich muss kurz Luft holen, das ist mir gerade zu viel gewesen. Und kam dann so nach 20 Minuten wieder. Und er war so, ja, ich habe schon mal angefangen, so ein bisschen Part zu schreiben. Und er liest mir den so vor und ich bin so, oh Gott, wie krass ist das denn jetzt gerade geworden? Also,
ja.
Und das fand ich voll krass, weil sonst ist es halt bei Songwritern oft so, man benutzt deren Wörter und man benutzt deren Flows und man hat so ein bisschen viel vom Songwriter. Also ich höre bei ganz vielen Künstlern in Deutschland, wer diesen Song geschrieben hat.
Mhm, ja, voll gut, dass das so matcht, ja.
Hätte ich auch nicht gedacht. Bei Bis zur Spree stehen die ja auch mit drinne. Und ich glaube, in irgendeinem Podcast oder irgendwo habe ich gehört, dass dann Leute gemeint haben, ach, haben die dann auch Jujus Sachen geschrieben und so? Und nee.
Ja, das waren sogar wir.
Ach so, okay, krass. Ja.
Wir haben uns dann nämlich gefragt oder haben darüber gesprochen, aber wir wissen ja auch, es war ja irgendwann auch mal ein bisschen in der Öffentlichkeit eine Thematik, so von wegen, dass Animus oder so mal in Frage gestellt hatte, ob Juju ihre Songs selber schreibt oder irgendwie so, ich will jetzt auch nichts falsch sagen. Und da konnte ich mich auch dran erinnern, dass Juju ja gesagt hat, so, hey, sie schreibt immer selber ihre Songs.
Ja, und das ist so krank, also das ist, man denkt ja immer von außen erstmal, ja, kann ja Künstler ja nur erzählen. Aber ich habe es ja so am eigenen Leib gespürt und ja, sie schreibt hier, also sie schreibt jede einzelne Line selber, die kommt aus ihrem Kopf. Und als sie mir das dann auch gezeigt hat, wir haben den C-Part, sie hat ihren Part gemacht, hat mir den geschickt und ich war so, oh Gott. Nee, sie hat ihren Part gemacht, ich bin ins Studio gekommen und habe ihn dann gehört und ich war so, was? Also ich kann verstehen, dass es länger gedauert hat. Wie gesagt, mit Songwriter ist ein Song in meistens 1 bis 1,5 Tagen entstanden. Aber wenn du diese Wörter, die sie ja auch manchmal benutzt, aus deinem Kopf holst, ey, da würde ich würde 6 Monate für einen Song brauchen, sage ich ehrlich, wenn ich auf dem Level artikulieren würde, wie sie es macht. Und auch den C-Part hat sie dann noch so teilweise im Studio fertig geschrieben und ich war so, was? Also krass, krass, krass. Ich war wirklich geschockt, weil auch da einfach so, mein Wortschatz ist halt einfach nicht so ausgeprägt und wenn man sich mit ihr unterhält, denkt man, war so krass, einfach krass. Kannte ich noch nicht so.
Ja. Und bei dir funktioniert es dann so, dass du einfach so zur Struktur und so dann einfach auch mit Songwritern zusammenarbeitest?
Ja, safe. Also da bin ich auch voll offen. Ich habe meine ersten Songs, habe ich komplett selber geschrieben, Blender, Feuer und Wach. Und man hört's halt auch. Also weißt du, ich liebe es, Musik zu machen und ich liebe es zu Topline und ich, das kann ich auch alles. Und ich könnte auch, wie gesagt, immer noch meine Texte selber schreiben, aber ich find's einfach schöner, wenn ich genau dieses Gefühl, was ich in mir habe, in die perfekten Worte einfach fassen kann.
Man kann dadurch ja auch einfach mehr rausholen, so wie du sagst, so, ne?
Ja, safe. Also ich finde immer diese Debatte in Deutschrap von, ja, die lassen ihre Songs schreiben. Ja, Dicker, guck mal, bei den Amis in die Credits rennen, da stehen 80 Leute gefühlt drin. Also da sagt doch niemand was, ob Drake jetzt da 20 Menschen mit im Studio hat. Das ist einfach dieses deutsche Ego, was sie, glaube ich, hier aufgebaut haben in Deutschrap.
Und von anderen Genres, da braucht man gar nicht erst anfangen zu reden, da ist das ja völlig normal.
Ja, bei Schlager und Co. und Pop und alles, Alter, da sitzen 40 Leute und ja, egal.
Ja. Sag mal, wie bist du zu Rap gekommen insgesamt? Also du hast ja schon vorhin gesagt, ne, Sixten war eine Zeit lang richtiges Ding bei dir, dass du es krass gefeiert hast. Was ist so deine Inspo, dass du überhaupt gesagt hast, ey, ich will auch Musik machen?
Ich habe irgendwann mal auf meinem Handy eine E-Mail bekommen von Facebook. Kennst du diese irre Erinnerung von 12 Jahre her und so? Ich klicke da so rauf und dann steht da so vor 12 oder 13 Jahren, hey Leute, ist du jemand, der Texte schreiben kann? Ich will jetzt rappen.
Geil.
Also anscheinend schon, als ich so 13 ungefähr war, habe ich das bei Facebook gepostet und wollte schon rappen. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe früher, also ich wollte schon irgendwie immer was anderes machen als andere. Ich habe damals in der 7. Klasse schon so Videos gemacht, eigentlich so YouTube-Vlogs gemacht, wie Dagi B und Bibis Beauty Place und so. Nur ich habe die halt nie online gestellt, weil ich mir so dachte, nein, das kannst du jetzt nicht machen. Aber ich glaube, wenn ich das damals gemacht hätte, ich hätte Bibis Beauty Place 2.0 werden können, in lustig. Aber nee, ich habe schon immer gemerkt, dass normale Dinge bockt nicht, bin nicht ich, habe ich keine Lust drauf. Und ja, dann irgendwie durch diesen Facebook-Post, ich habe schon immer irgendwie deutschsprachige Musik gehört, immer Deutsch. Ich meine, wir sind mit Frauenarzt und sowas aufgewachsen, wenn wir mal ehrlich sind. Also was für Songs wir früher gehört haben als Kinder, da ist ja noch das, was heute läuft, okay. Also das ist ja noch wirklich Gold wert gegen. Und ich weiß nicht, auch Schwester Ever und so, das war, das habe ich einfach übertrieben geil gefunden. Das fand ich schon immer geiler als englische Musik, weil ich verstehe auch einfach kein Englisch. Also so, ich ja, kann so ein bisschen mir zusammenreimen, was der da sagt. Aber ich schwöre, ich habe noch nie jetzt irgendwie die Lyrics von einem englischen Song komplett verstanden, was der mir da sagen will. Da höre ich halt wirklich nur hin, weil ich mir so denke, ja, Mann, oh, cool. Aber ja, bei Deutsch verstehe ich alles. Und kann es dann besser fühlen.
Ja, ich finde mich da wieder in deinen Worten, weil mir war das genauso. Ich habe auch Deutschrap einfach so krass gefeiert und ich kann halt so englische Musik mega gut zum also dann höre ich gar nicht erst auf die Lyrics so. Ich kann da
ja genau, man hört
sie
so random
so und aber deswegen hat mich irgendwie deutschsprachige Musik auch immer fasziniert. Das heißt, du hast gerade schon ein bisschen gesagt, ne, Frauenarzt gepumpt, dann auch so die anderen Berliner Sachen zu der Zeit,
ja,
oder?
Übertrieben, Agro Berlin, alles. Oh mein Gott, wenn ich jetzt darüber danach denke, was für Songs wir uns damals per Bluetooth oder so rübergeschickt haben. Wow, ja.
Was ist, das heißt, du warst eher Team Agro Berlin und nicht Team EGJ, oder? Ja. Nee, war bei mir auch
ja,
so.
Ja, schon. Also irgendwie, ich war so, weißt du, so 5 krasse Rapper und so mit Kitty Cat damals und so. Also das war ja schon, wow, ja. Legend.
Safe.
Und irgendwann fing dann so meine EGJ-Zeit an, so als dann so Shindy zu ihm kam und so.
War ähnlich bei mir, also wirklich, war damals war ich halt so, ich habe mit Sido angefangen und habe Agro krass gefeiert, dann habe ich mir diese ganzen alten Ansagen halt angehört, ne, ja. Auch Agro Ansage 2, 3, 4, richtig, richtig top. Dann habe ich schon irgendwie so gemerkt, so, ey, eigentlich Bushido, was der darauf rappt, ist schon richtig krass, aber ich habe mir das immer so, weil da dieses Sido versus Bushido Ding war, war ich immer so, nee, ich kann aber Bushido nicht feiern, ich kann jetzt nur die alten Sachen von Bushido feiern, weil da war er noch bei Agro Berlin und so und irgendwann haben die sich ja eh vertragen und dann war ich auch irgendwann so, dann ist man auch raus aus diesem Alter ein bisschen gekommen, so von wegen so scheiß drauf, irgendwelche Beefs, so, ne, das war nur so diese Anfangszeit und dann so letztendlich dann halt Bushido, Shindy war eh mega, mega fresh dann so die Zeit.
Ja, fand ich auch, das war so deren Prime, da war so Deutschrap richtig cool.
Safe.
So, weißt du, da war es so safe. Cool und nicht so.
Ja, und alles, was du sagst, ne, auch Aslax, Alles oder Nix Records, was dann so neu kam, mit Hafti, Chelo und Abdi, SSIO, Schwester Ever.
Also Deutschrap hatte schon wirklich eine übertrieben krasse Zeit, muss ich sagen. Also eine richtig geile Rap-Zeit, so. Auch wo diese ganzen Disses kamen und sowas, das war ja wirklich, war schon amüsant damals.
Safe.
Fehlt mir ein bisschen. Irgendwie, die sind alle so Friends. Farid hat jetzt ein geiles Track gegen Mois gemacht.
Ja.
Ah, ich bin gestorben vor Lachen.
Mega. Ey, das ist, also da bin ich auch eigentlich froh, was letztes Jahr abging, weil so die letzten Jahre dachte ich dann so, boah, was geht teilweise mit Deutschrap ab dann, als dann so diese TikTok-Live-Dinger kamen mit so Barello auch und so, dann dachte ich so, ey, ist das jetzt so die Deutschrap-Unterhaltung, wird damit jetzt die Promophase gemacht, deswegen war ich richtig happy, als letztes Jahr dann plötzlich wieder dieser Trend kam mit Diss-Tracks raushauen, weil das ist ja tausendmal geiler, wenn das irgendwie auf musikalischer Ebene ausgetragen wird.
Als auf diese Livestream, wo die dann noch sich dumm und dämlich verdienen, weil die ganzen kleinen Kinder da spenden ohne Ende.
Ja.
Ja. Nee, fand ich auch nicht cool.
Was feierst du gerade so an Deutschrap jetzt, wenn wir so im Hier und Jetzt im 2024 sind? Gibt's da Sachen, die du fresh findest im Moment?
Ich muss sagen, Soli finde ich live übertrieben krass.
Mhm.
Also so höre ich mir so, wenn's läuft, dann ich skip Soli nicht weg. Aber ich finde ihn live so unglaublich krass. Paula Hartmann finde ich momentan irgendwie geil. Ja. Ich finde ihre Stimme so richtig schön zart so im Ohr.
Die ist auch live mega.
Ja. Ich habe sie einmal, glaube ich, auf dem Splash gesehen, so wo sie so eingesprungen ist, glaube ich. Da war sie schon überkrass, so weißt du, so random Show auf die Beine gestellt. Ich war so, okay, krass. Die können was. Und ich habe jetzt letztens Videos gesehen von deren Benefizkonzert. Also die ist wirklich unglaublich krass. Boah, sonst ist es irgendwie voll schwierig. Ich finde, es kommen gerade so übertrieben viele Newcomer oder so diese ganzen Rap-La-Rue-Leute und so. Aber ich finde, ohne das Böse zu meinen, das ist so ein bisschen wie der 2016 Deutschrap. Was ich auch gar nicht schlimm finde. Aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass das jetzt sich einfach wiederholt, dass auf einmal so Shisha-Club-Playlist wieder so die Playlist des Deutschraps wird. Ja, mal gucken. Aber sonst, irgendwie schwierig. Hast du ein paar geile, die man jetzt so droppen könnte, die ich mir mal reinziehen kann?
Boah, ey, mir ist so aufgefallen, ich mache so, keine Ahnung, ich bin auch ein komischer Musikhörer, sage ich. ich habe so Jahresplaylisten. Also weißt du, da packe ich dann so meine Songs aus einem Jahr und dann geht so das neue Jahr los. Und ich habe so gemerkt, dass so 2021, 2022, 2023 war immer so voll differenziert. Und dieses Jahr habe ich neulich so reingeguckt, ich pflege die dann auch nicht so jede Woche, sondern dann so nach ein paar Monaten habe ich wieder Bock. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass da zum Beispiel richtig viel Paula Hartmann drin ist, aber so, weißt du, nur so ein paar wenige Artists, die ich dann gefeiert habe, aber sonst gar nicht so viel Unterschiedliches wie in den letzten Jahren. Ich fand jetzt dieses Jahr wieder Chelo und Abdi richtig, richtig geil, was die für Musik rausgebracht haben. Das hat mich wieder voll an früher erinnert. Ja, aber ich finde bisher, muss ich sagen, 2024 ist ein bisschen schwierig bei mir.
Ja, ne, ist so zu durchmischt irgendwie. Ich weiß auch nicht gerade so, was der Stil von Deutschrap ist, dass man sagt, okay, die ändern auch gefühlt jede 3 Wochen kommt ein neuer Art und Weise, was die für Musik machen. Und dann ist man so, nee, feier ich das nicht.
Ja,
so.
Und ich bin auch echt ein bisschen zu platt mittlerweile von diesem jeden Freitag 60 Songs. Es ist echt.
Ja, und das ist das, was ich meinte halt. So, weißt du, 2020, 21 war die Halbzeit. Jede Woche kam ein neuer Song. Jede Woche sollte, also das wurde mir ja gesagt, du musst alle 3 Wochen mindestens einen Song releasen, weil sonst sind deine Zahlen scheiße und du bist out. Mhm. Und ich bin so, jetzt lass mich mal 6 Wochen chillen noch danach und den Song erstmal leben, bevor ich wieder was Neues mache. Ja. Und man merkt aber auch bei den Leuten, also ich kriege jede Woche die Nachricht, wann kommt ein neuer Song, obwohl ich letzte Woche released habe, ist wieder diese Frage.
Das ist so krass.
Ich mir dann denke, Leute, also auf die Idee wären wir ja damals gar nicht gekommen, uns zu denken, ja, wann kommt jetzt mal wieder was Neues? Wir haben die Songs ein Jahr durchgehört, so mäßig.
Safe. Ey, man müsste mal wirklich die Leute, also man lässt sich auch selber davon anstecken. Ich merke das dann manchmal, ne, dass ich irgendwie so denke so, boah, XY hat ja richtig, richtig lange nicht mehr released, dann fällt mir auf, ja, das sind 7 Monate gewesen. Damals kamen Alben irgendwie 2 Jahre, 3 Jahre kam mal keine Musik irgendwie, da hat sich keiner gewundert, das war normal.
Ja, und das wurde so durchgehört, trotzdem das Album dann.
Ja, auf jeden Fall. Und halt auch, ne, früher, da gab's ja auch gar nicht diesen Release Friday oder sowas. Vor 10 Jahren, da kam dann einfach mal auf den Dienstagabend ein Lied raus und das war dann aber auch das einzige Deutschrap-Release in der Woche, so gefühlt.
Ja. Und dann hat man es so hingenommen, aber irgendwie, ja, ist alles einfach schnell geworden. Ne?
Mega.
Wegen TikTok. Ja. Diese 15 Sekunden, man scrollt, man hat keinen Bock mehr, irgendwas zu sehen und zu hören.
Safe. Du bist ja auch auf TikTok mega, mega groß. Und ich kann mich auch dran erinnern, ich habe dir vor 5, 6 Jahren oder sowas, müsste das sein, ich kann es nicht mehr ganz, krieg's nicht mehr ganz zusammen, habe ich dir auch auf Insta gefolgt und immer, du hast ja sehr unterhaltsam Content da hochgeladen, ne? Ich glaube irgendwie immer, deine Nachbarn waren mega laut und sowas und du hast dich abgefuckt auf die. Kannst du mal dazu sagen, wie das alles entstanden ist? Weil viel später oder für in meiner Wahrnehmung viel später kam dann erst Musik raus. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen so eine Timeline herstellen, wie das so war. Wie kam Insta? Wie kam dann plötzlich dieser TikTok-Hype? Wann dazwischen kam irgendwie Musik?
Also, ich weiß noch, ich habe mir Instagram damals runtergeladen. Da habe ich noch so ein bisschen abseits von Berlin gewohnt. Ich weiß nicht, ich glaube, Insta-Stories sind damals auf so einer For You-Page gewesen. Also ich habe eine Insta-Story gemacht und das haben Leute gesehen, die mir nicht gefolgt sind und konnten mir dann folgen. Und so habe ich auf einmal Reichweite bekommen. Keine Ahnung, ich habe so Insta-Stories gemacht und Scheiße gelabert. Irgendwas. Ich habe mich über mein Dorf abgefuckt, in dem ich gewohnt habe. Und dann so immer mehr Follower, dann immer 3000. Dann habe ich so Essensvideos gemacht, so gesunde Essensvideos. Aber immer auf diesem selben Account, den ich bis heute habe mit Ailo. Und irgendwie, ich habe einfach nur mein Leben so verfilmt. Keine Ahnung, mir war einfach immer langweilig in meinem Kackdorf. Ich habe einfach alles erzählt, was man erzählen kann. Ja, ich war jetzt arbeiten und dann irgendwann, wie hat denn das angefangen? Ich weiß gar nicht mehr ganz diese Timeline. Dann bin ich nach Berlin wiedergezogen und da hat dann mein Film angefangen von, okay, also ich habe meine Ausbildung zu Ende gemacht und war so, okay, ich habe keinen Bock mehr, hier in diesem Dorf zu bleiben. Ich will wieder zurück nach Berlin. Das sind auch nur 20 Minuten von hier, aber das ist für mich schon Kackdorf gewesen, so. Bin dann wieder nach Berlin gekommen und da war für mich der Modus an, okay, jetzt musst du irgendwas machen. Irgendwas, du hast Instagram, du hast da so 10.000 Follower hatte ich damals, glaube ich, in der Zeit schon. Du musst direkt eine Scheiße labern, mach einfach weiter. Und dann hat das angefangen, dass ich so eine Überpsycho-Nachbarn hatte. Ja, und das war mein Content dann erstmal. Das war mein Insta-Story-Content. Und in der Zeit habe ich mich aber schon so in meinem Kopf darauf fokussiert, okay, ich werde von diesem Gerät irgendwann arbeiten, ich werde safe von meinem Handy arbeiten, ich werde safe irgendwas mit YouTube-Videos machen oder sei es irgendwann diesen Traum von Musik durchziehen. Aber ich war halt broke, Mann. Ich war so, nach meiner Ausbildung habe ich mich auf Hartz-IV-Basis gemeldet und da meine Wohnung bezahlt bekommen und war so, okay, alles Geld, was ich jetzt schwarz einnehme, benutze ich einfach dafür, um irgendwie mir so ein Setup zu holen, dass ich zu Hause Musik machen kann. Dann habe ich mir damals so ein MacBook geholt, so ein ganz billiges und so ein 10-Euro-Mikro und so und habe dann einfach so auf Tiger, Tide Beats und so einfach immer irgendwas gemacht, einfach so gesungen, gerappt, irgendwas. Und dadurch, dass ich dann irgendwann Insta-Reichweite hatte, hat man ja dann in Berlin auch connected mit so ein paar Leuten. Also irgendein Rapper hat mir mal geschrieben, hahaha, du bist voll gestört, deine Story lustig und sowas, weil die das ja dann auch irgendwie auf irgendeiner For You gesehen haben und so. Und so hat man dann connected. Dann meinte ich so, ey, ich will Musik machen und so. Und dann habe ich damals noch nicht den Film gecheckt bei Rappern, dass wenn ein junges Mädchen den schreibt, dass sie Musik machen will, dass das meistens bei denen irgendwas anderes bedeutet. Aber ich bin verschont geblieben, was so komische Stories angeht, weil ich halt einfach so ein Penner-Atze manchmal bin. Also so, weißt du, wenn ich mich mit einem Typen treffe, dann lege ich da so ein Fuffi-Ott hin und bring Kekse mit und bin so, komm, wir bauen einen, wir sind Kumpels. Und ich gebe denen nicht so, glaube ich, dieses Bild von irgendwas anderem. Aber man hat immer mehr Leute einfach kennengelernt und dann irgendwann meinte mal einer von denen dann so, ey, willst du im Studio vorbeikommen? Du kannst da so ein paar Stories machen und einfach chillen und so. Mhm. Und ich meinte so, boah, ja, Mann, ich wollte schon immer in ein Tonstudio. Boah, warte mal, mir kommt eine Story in meinen Kopf. SOS, Story in meinen Kopf. Ich habe zu meinem Kindergeburtstag damals, zu meinem 13., hat meine Mutter eine Studio-Session organisiert, irgendwo auch in Berlin. Und da waren dann wir zu fünf Kinder in einem Musikstudio und haben Elektrisches Gefühl von Juli aufgenommen und gesungen. Also das heißt, in meinem Kopf war schon immer, ich will irgendwas mit Musik machen. Und dann war so in meinem Kopf, okay, ich will unbedingt mal in einem Musikstudio mit Rappern und wollen wissen, wie das funktioniert. Und war dann da mit ein paar Leuten. Und die haben dann so ihren Song gemacht und meinten so, ey, hast du nicht Bock, auch ein Part zu machen? Und ich war so, oh mein Gott, ich habe sowas noch nie gemacht. Also ich habe zu Hause geschrieben und ein paar cringe Sachen aufgenommen, aber ich habe noch nie ein Part im Studio von mir selber geschrieben, aufgenommen und gerappt. Und ich wollte nicht ich wollte cool sein und war so, ja klar, komm, machen wir. Aber ihr müsst mir ein bisschen helfen beim Schreiben, ich bin nicht so gut. Und dann fangen wir dann an zu schreiben und dann rappe ich das Ding da so ein, das erste Mal an, genau so einem Studio-Mikro und bin so, ne. Und mit Autotüren und so, alles cool gewesen. Und der Produzent war so, ey, das machst du eigentlich ganz gut, wenn du Bock hast, kannst du immer hierher kommen, aufnehmen. Und ich war so, oh cool, und was kostet das? Er so, ja, komm, bring 50 Euro mit einfach, wir machen so. Und ich war damals, ja, ich habe für 50 Euro jemand, der mir meinen Song aufnimmt, Digga, das geht ja nicht geiler, der macht doch ein Beat dazu, das ist ja alles, das ist ja Jackpot. Und dann war ich immer da und habe dann so Demos aufgenommen und wirklich ganz katastrophale Demos, also die will kein Mensch auf diesem Universum hören. Und dann, warte mal, ich sag ja, dieser Zeitstrahl ist irgendwie so eine Welle, ja, ist kein Strahl. Ja. Und dann irgendwann fing die Zeit an mit Insta-Rap-Videos. Ja, währenddessen habe ich schon Nachbar-Videos gemacht und eine Million andere Videos und Leute immer wieder hops genommen und beleidigt. Und hatte so ein paar Demos auf meinem Handy, die ich immer ein paar Leuten gezeigt habe. Und dann meinte jemand mal zu mir, ey, es ist gerade TikTok voll am Kommen. Mhm. Wann waren denn das? Das muss ja dann so 2018 gewesen sein.
Ja, oder? Ungefähr. Ja, wahrscheinlich. Ja. 2018, 19, 20 ging es, glaube ich, so richtig ab mit Corona dann, aber davor
war. Ja, genau, aber 20 weiß ich, dass ich schon am Start war.
Ja.
Und er meint, dann meinte ich so, hast doch dieses Musical.ly, wo die so komisch tanzen und so. Und er meint so, nee, das entwickelt sich gerade darin, dass Leute da reden und so wie Insta-Stories machen. Und war so, okay, dann mache ich das auch. Dann habe ich mir TikTok runtergeladen und so ein Rap-Video gemacht, wie ich so einen Keks fresse und der nicht geschmeckt hat und dann irgendwas sage. Ich bin TikTok-Rapper ohne Gucci-Sweater, bla 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 bla. Hab das einfach hochgeladen, ohne nachzudenken. Und das hatte an einem Tag, keine Ahnung, 200.000 Views, 20.000 Likes. Ich hatte auf einmal auf TikTok 20.000 Follower. Und ich war so, okay, was passiert hier gerade? Dann habe ich noch ein Video hochgeladen, das ist genauso viral gegangen. Und dann war ich so, okay, das ist jetzt mein Ding. Das ist meine Plattform. Also da lief das dann übertrieben schnell. Und da war dann schon immer in meinem Film, okay, diese Plattform werde ich jetzt nutzen, um meine gesamte Musik und mich zu vermarkten. Mhm. Weil ich habe das nicht ich habe so nie hinbekommen, auf Instagram eine krasse Reichweite zu haben, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe schon immer so ein bisschen scheiß Content gemacht, der immer gemeldet wurde und gesperrt wurde wegen diesen ganzen Nachbarvideos und sowas damals. Dass Instagram bis heute so einen miesen Hasskick auf mich hat. Aber TikTok hat mir das damals richtig gegönnt. Die fanden das super lustig und dann auch meine Nachbarvideos. Ich habe da alles hochgeladen, als wenn ich mit meinen Freunden FaceTime, ja. So war TikTok für mich. Und dann hatte ich innerhalb von einem Monat fast 300.000 Abonnenten, krass. Und war so, okay, krass.
Ja.
Und dann kam das auch voll schnell mit, dass ich dann jemanden kennengelernt habe mit Management. Jetzt im Nachhinein ist mir klar geworden, okay, der hat gesehen, ich habe TikTok-Hype und es hat alles Sinn ergeben. aber ja, hat trotzdem gepasst. Also ich bin ja auch trotzdem durch ihn und das gesamte Team dahin gekommen, wo ich 2020 und 2021 war.
Ja.
Deswegen, weißt du, ja, sollte alles so sein.
Geil. Ja klar, das irgendwie öffnet dann halt auch Türen. Haben deine Nachbarn, haben die irgendwann das mitbekommen? Ich meine, wenn das so eine krasse Reichweite bekommen hat.
Ja, meine Nachbarin hat mir irgendwann geschrieben und meinte, hör auf, diese Videos zu posten, ich werde es an seiner Adresse veröffentlichen und bla bla bla. Und ich war dann so, ganz ehrlich, mach doch. Ich ziehe eh bald aus, wenn ich genug Geld habe, mach doch, du Dreckige und so. Weil ich habe denen auch immer gesagt, also ich habe dir auch oft geholfen und meinte so, ey, wenn du wirklich Hilfe brauchst, dann sag mir einfach Bescheid und dann helfe ich dir als Frau, von Frau zu Frau. Und dann habe ich immer gecheckt, Digga, die Frau hat echt eine Klatsche. Und war dann so, nee, okay, dann seid ihr mein Content. Oder Haram ein bisschen. So, wenn ich jetzt drüber nachdenke, manchmal von uns, dich filmt jemand, wenn du dich mit deinem Partner streitest.
Ja, ja.
Aber wenn die sich nur einmal gestritten hätten, okay, aber die haben sich 5-mal am Tag gestritten um die gottlosesten Uhrzeiten und so laut, ey, das war wirklich, als wenn ich mit denen in einer Beziehung war. Und ich habe in so einer Billow-Wohnung in Berlin gewohnt mit so gefühlt Pappewänden.
Ja.
War schlimm. Schlimme Zeit.
Ach du Scheiße, oh Mann. Ja, krass, krass. Ich muss dich eine Sache noch fragen, und zwar kann gut sein, dass der Song 2021 in meinen Top 5 im Jahresrückblick war, und zwar der Song Gefühle von dir. Ich habe zu der Zeit nämlich auch in Berlin gewohnt und das war irgendwie so mein Sommersong, ich glaube so August oder so, ich verbinde es immer mega mit dieser Zeit und ich weiß irgendwie bis heute nicht, oder das würde mich jetzt interessieren, was du sagst. Erstens, wie du den Song findest, weil du ja vorhin auch ein bisschen über deine alten Songs gesprochen hast, und dann auch, feier den nur ich so krass oder sagen dir häufiger Fans, dass für die der Song auch so Top-Ilo-Song ist? Weil ich habe gesehen, du hast auf jeden Fall Lieder, die mehr Streams, mehr Klicks haben als Gefühle. Deswegen würde mich irgendwie mal interessieren, wie so Feedback von deinen Fans dazu ist.
Also Gefühle ist einer meiner Lieblingssongs von mir, muss ich auch ehrlich sagen.
Okay,
ja. Ich habe jetzt auf dem Spektrum so einen geisteskranken Remix davon gespielt.
Mhm.
Dieser Remix ist so krass. Ich bin wirklich so kurz davor, dass ich sage, ey, ich würde den eigentlich voll gerne releasen, aber dieser Song ist jetzt einfach 4 Jahre alt und dann, weiß ich nicht, so kann man so einen 4 Jahre alten Song Remix einfach releasen. Passt jetzt nicht so, weißt du, in dieses Produkt von Therapiemäßigen, aber der ist überkrass geworden.
Ja, vielleicht danach oder so, ja.
Ja, so random, einfach im Sommer vielleicht mal.
Ich meine, du hast ja jetzt auch eine neue Zielgruppe, irgendwie eine neue Gruppe an Hörern, die den Song vielleicht nicht kennen oder die jetzt erst dazugekommen sind, dadurch, dass du bei Juju bist. Und deswegen wäre vielleicht geil. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn du den irgendwann droppst.
Ja, also auf jeden Fall, ich habe zu dem Song auch übertrieben gutes Feedback bekommen. Also meine Fans sind auch so, oh, wenn du mal eine Idol-Tour machst, kannst du bitte Gefühle spielen und so. Und das ist auch immer ein Song, den ich safe immer spielen werde, weil ich fand den geil. Mhm. Also das war auch eigentlich so immer so diese Musikrichtung, die ich eigentlich machen wollte. So, weißt du, dieses hausige Rap-Ding. Aber dann war mir das einfach eine Zeit lang zu gehypt. Und jeder hat auf einmal so House-Rap-Musik gemacht und das hat sich ja dann zu diesem Hyperpop entwickelt. Dann war ich so abgeturnt davon. Aber bis heute, wenn ich diesen Song höre, ich bin so, ja, der ist stark. Der ist geil.
Safe.
Und ja, das ist halt voll schade, dass der so untergegangen ist irgendwie. Also im Gegensatz zu so, wenn man das jetzt mit Teardrops vergleicht von den Streams her, ich weiß gar nicht, was Gefühle gemacht hat, ich glaube 3 Millionen vielleicht, bin mir nicht ganz sicher.
Ich habe gesehen, aber auf YouTube hat er so 500.000 Aufrufe auf jeden Fall.
Ja, Video ja, aber ich glaube Spotify hat
genau, fast, aber ja, Spotify auf jeden Fall mehr.
Aber trotzdem halt
allein
im
schon
Gegensatz
von mir müsste 500.000 auf Spotify kommen.
Manchmal ist es voll krass, eigentlich überleg mal, wie wir heutzutage reden, dass man sagt, ja, so Songs mit Millionen von Streams sind gefloppt.
Ja, ja, ja.
Also so Teardrops hat jetzt so, weißt du, 20 Millionen. Und überleg mal, 20 Millionen Streams, also wenn man so mit unserer Zeit, von wo wir Deutschrap gehört haben, Digga, da hatten die auf jeden Fall keine 20 Millionen Streams.
Ja.
Und heutzutage ist so, ja, Flop-Song, 20 Millionen Streams. Das ist voll krank, das ist richtig
mega,
absurd.
Mega, das ist echt richtig krass. Wir hatten es neulich über Halt die Fresse, weil ihr das ja dir jetzt auch wieder ihr Format zurückbringen und in eine neue Staffel. Und da gab es ja früher Halt die Fresse Gold. Das hast du dann bekommen, wenn du 3 Millionen Aufrufe auf dein Halt die Fresse hattest, hast du dann eine Goldplatte dafür bekommen. So 3 Millionen, weißt du, so, das ist einfach so absurd. Das war halt damals wirklich ein geisteskranker Meilenstein, aber heute, oder ne, so vor ein paar Jahren, ne, was machen die YouTube-Videos jetzt? Das ist ja heftig.
Ja, und heute ist so dieses, ja, so 3 Millionen musst du schon an einem Wochenende schaffen, damit du irgendwas bist. Was labert ihr, Alter?
Ja. Top. Ja, cool. Also das war wirklich eine Frage, die mir auf dem Herzen lag, weil für mich war Gefühle auch jetzt auch von den Zahlen her nie ein Flop oder sowas, so würde ich das gar nicht bezeichnen. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass es Lieder halt gibt, einfach, die halt viel mehr Streams haben von dir. Und dann dachte ich immer, bin ich der Einzige, der es so krass gefeiert hat? Aber deswegen cool, dass du mir da eine Antwort drauf geben konntest.
Ja, Gerne, ne? Ja.
Ist doch ein gutes Schlusswort.
Ich mag den Song auch, bin ich ehrlich.
Danke dir für das Interview. War sehr spannend, sich mit dir zu unterhalten. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg jetzt in der Promophase zu deinem Album Therapie. Dankeschön. Und bin schon gespannt, wie das Ganze sich anhört, was für Features dann drauf sind. Und yes, viel Erfolg mit dem Release.
Danke sehr. Ich wünsche euch auch natürlich noch ganz viel Erfolg mit dem Podcast, den ihr schon so lange durchzieht.
Danke, danke.
Macht es genau weiter so.
Perfekt, super. Yes, ich hoffe, euch hat das Interview mit Ailo gefallen. Ich fand es extrem spannend, mit Ailo über ihre Entwicklung in den letzten Jahren zu sprechen und bin gespannt, wie ihr Album Therapie klingen wird. Ihr könnt ja mal, wir machen mal bei Spotify so einen Fragesticker hin und ihr könnt mal schreiben, was glaubt ihr, welche Features hat Ailo auf ihrem Album drauf oder welche würdet ihr euch auch wünschen. Wenn ihr keine Interviews mehr verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, da wo ihr uns gerade zuhört. Außerdem haben wir jede Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag eine neue Folge Deutschrap Plus, in der wir in neue Songs vom Release Friday reinhören und den aktuellen Deutschrap Gossip besprechen. Also perfekt, um auf dem Laufenden zu bleiben bei allem rund um Deutschrap. Und jetzt in der kommenden Folge sprechen wir auch über Juju und Bones, die bringen ja gemeinsam einen Song raus. Also, damit würde ich sagen, wir hören uns am Montag wieder. Danke fürs Einschalten.